Deutschlandfunk Hörspielmagazin.
Herzlich willkommen zum Hörspielmagazin. Am Mikrofon begrüßt Sie Sabine Küchler. Unsere Themen. Wenn das noch geht, kann es nicht so schlimm sein. Das Hörspiel von Benjamin Mark wurde von der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste zum Hörspiel des Monats gewählt. Was bringt der Juni? Unsere Gastkritikerin Gabi Hartl präsentiert ihre persönliche Auswahl. Wir stellen vor den Musiker, Performer und Hörspielmacher Volkan T. Und schließlich noch eine Buchempfehlung. Was sind Sounds? Eine Ontologie des Klangs, eine Veröffentlichung des Musikwissenschaftlers Rainer Bayreuther. Das Hörspiel »Wenn das noch geht, kann es nicht so schlimm sein« schildert schonungslos ehrlich die qualvolle Innenansicht einer Depression. Der Protagonist berichtet von seinem ihm aussichtslos erscheinenden Leben, dem Aufenthalt in der geschlossenen, den Nebenwirkungen von Psychopharmaka, vom Schreiben als Instrument des Überlebens. So hat es die Jury der Akademie der Darstellenden Künste formuliert und die Produktion des Norddeutschen Rundfunks zum Hörspiel des Monats März gekürt. Autor des Hörspiels ist Benjamin Mark, der als Schriftsteller und Journalist in Hamburg lebt und arbeitet. Und Benjamin Mark ist uns jetzt am Telefon zugeschaltet. Zunächst einmal herzlichen Glückwunsch, Benjamin Mark.
Vielen Dank.
Das war Ihr erster Ausflug ins Hörspiel oder haben Sie früher schon fürs Radio gearbeitet?
Es war der zweite Ausflug. Der erste war ein Science-Fiction-Hörspiel mit dem Titel Icaria 6.
Der britische Theater- und Hörspielautor Mark Ravenhill hat die Situation eines Radioautors einmal so beschrieben: Es ist, als würde man in die Dunkelheit flüstern. Können Sie mit dieser Definition was anfangen?
Ja, absolut. Im Gegensatz zum Schreiben eines Buches, wo man dann ja das Buch hat, einen das begleitet, man das mitnimmt auf Lesungen, man das festhalten, vorzeigen kann, die Geschichten einen begleiten auf eine Art, wenn man sie liest, ist es beim Hörspiel tatsächlich so, man steckt ganz viel Arbeit hinein, man steckt ganz viel von sich hinein, Gedanken, Sprache und dann merkt man sie mit so einer unglaublich großen, unglaublich schönen Energie eben. Der Regisseur, die Regisseurin, Musiker, Schauspieler und so weiter, alle arbeiten da hinein und dann verflüchtigt sich das auf so eine Art so in den Äther. Das fühlt sich schon sehr merkwürdig an.
Diesem Hörspiel liegt zugrunde das gleichnamige Buch. Wenn das noch geht, kann es nicht so schlimm sein. Wie war denn in diesem Fall der Sprung vom Text vom Buch ins Hörspielstudio? Wie stark mussten Sie den Text verändern, damit er im Radio überhaupt funktionieren kann?
Ich würde sagen, dass der Text im Buch und der Text im Radio ganz unterschiedliche Werke sind. Der Text im Buch bezieht sich zum Beispiel noch auf eine gewisse Zeit davor, eine gewisse Zeit danach. Im Radio wollte ich es gerne energetischer haben, angespannter und vielleicht auch in sich noch stärker abgeschlossen. Dadurch ist sehr viel rausgeflogen, es wurde sehr viel zusammengekürzt. Dann wurde natürlich nochmal darauf geachtet, dann habe ich natürlich nochmal darauf geachtet, wie sprechen sich diese Sachen, wie ist der Rhythmus, wie funktionieren die Szenen, wenn man sie hört. Und das hat schon noch einiges verändert, ja.
Nun hört jeder Autor am Schreibtisch, wie sein Text idealerweise klingen müsste. Wie nahe kommt denn die Inszenierung von Iris Drögekamp ihrem inneren Hörspiel?
In diesem Fall ist es sehr, sehr schwierig zu sagen, weil ich eben eigentlich viel zu nah dran bin, um zu sagen, wie das klingt. Ich weiß, wie das klingt. Es ist auch kein inneres Hörspiel, weil mir all das ja wirklich passiert ist. Also der Aufenthalt in der Psychiatrie und so weiter. Ich weiß, wie das klingt. es gibt praktisch ein Bild vor meinem Auge, aber mir war klar, dass wir jetzt ein Kunstwerk erschaffen und nicht versuchen, meine Zeit dort nachzuerzählen. Ich bin ganz beeindruckt davon, wie Stefan Kornarske das Hörspiel an Stellen klingen lässt, als wäre es so ganz klassische Literatur, so ein Bert Brecht-Stück oder so. Das macht mir fast ein bisschen Angst, wenn ich das höre, aber ich finde, er hat den Rhythmus ganz gut getroffen. Es ist unaufdringlich und ein bisschen passiv. Man hätte sicherlich leicht dem aufsitzen können, dass man versucht, alles so ganz dramatisch zu erzählen und ganz wild zu machen. Aber ich glaube, gerade die Banalität ist das Drama, in dem man da steckt. Die äußere Banalität im Vergleich zu dem, was eben im Kopf tobt. Und ich finde, das ist ganz wunderbar gelungen, ganz wunderbar dargestellt und besser dargestellt, als ich es mir hätte vorstellen können, weil ich bin ja nur der Autor, kein Schauspieler.
Stefan Kornarske haben Sie erwähnt, der die Hauptrolle spricht, und tatsächlich, er hat ungeheuer viele Töne. Mal ist er melancholisch, verzweifelt, bitter, kläglich, ironisch. Das ist ein regelrechtes Feuerwerk der Nuancen, das er dort abbrennt. Und das Ensemble um ihn herum wirkt für mich bisweilen fast grotesk verzerrt, wie Figuren aus einem tragikomischen Traum, ob das die Therapeuten sind, die Ärzte, selbst die Freundin in diesem Text. Und daneben hat Iris Drögekamp, die Regisseurin, auch noch einen Sound erfunden aus ganz seltsamen Geräuschen und disharmonischen Klängen. Dinge, die auf mich wirken, als wären sie eigenartig kaputt, als würden sie leer drehen, wären aus der Balance. Dieser Innenraum, den dieses Hörspiel damit schafft, klingt so, als könnte man ihn nie verlassen, auch im weiteren Sinne. Ein ganz geschlossener Raum. Haben Sie es auch so gehört?
Ja, Iris und ich haben sehr lange darüber gesprochen, über die Klänge. Dabei geht es vor allem auch darum, die Rhythmik oder vielleicht auch die Feedbackschleifen, die es gibt, den Drall, die Resonanzen dessen wiederzugeben, was im eigenen Kopf geschieht. Also ein Gefühl dafür zu geben, wie sich diese Abwärtsspiralen bewegen, wie Gedanken einen plötzlich überschütten wie ein Eimer Pech. Und das, finde ich, ist auch ganz wunderbar gelungen, eben auch mit Dingen zu arbeiten, die nicht so fremd sind. Man könnte ja auch Horrorfilm-Soundtrack-haftes da machen, aber eben auch hier gibt es statt dem puren Horror so eine Banalität, die alles auf eine Art noch schlimmer macht, weil man so nah ist an einer Normalität, so nah ist an einem echten Leben, aber einen Schritt daneben steht und einfach nicht rüberkommt.
Der Titel klingt flapsig. Wenn das noch geht, kann es nicht so schlimm sein. Fast ein bisschen schnoddrig. Aber die Sache, um die es geht, ist natürlich todtraurig und ernst. Depressionen sind in unserer Gesellschaft, habe ich den Eindruck, überhaupt psychische Erkrankungen eigentlich immer noch ein Tabu. Obwohl vermutlich fast jeder jemanden kennt, der unter dieser Krankheit leidet, der betroffen ist. Irgendwie passen psychische Probleme nicht zusammen mit dem Leistungsdruck, der in unserer Gesellschaft herrscht, mit die immer nur auf Effizienz setzt, auf Tempo setzt, auf permanente Leistungsbereitschaft, was wiederum für Kranke zu einer weiteren Belastung werden kann, weil sie den Leistungsdruck womöglich auch verinnerlicht haben. Wenn dieser Teufelskreis, den ich versuche zu beschreiben, wenn der überhaupt die Sache trifft, war es vielleicht für Sie auch eine Motivation, dieses Buch, dieses Hörspiel zu schreiben, um diesen Teufelskreis zu brechen, um das zu öffnen?
Das nicht unbedingt, aber für mich war eine große Motivation, darüber offen zu sprechen, dem eine Bühne zu geben und auch mich selbst damit in Verbindung zu bringen. Ich würde sagen, ich bin ein sehr privilegierter Depressiver. Ich kann offen mit meinen Arbeitgebern darüber sprechen, mit meiner Familie, mit Freunden. Meine Frau spricht offen mit ihren Freunden und so weiter. Einfach weil ich glaube, dass dort, wo nicht gesprochen wird, dass dort Hochdruckkammern entstehen, in denen alles viel, viel schlimmer wird. Ich habe diese Hochdruckkammern gesehen bei Mitpatientinnen und Mitpatienten in der Klinik, die eben mit ihren Partnern, Partnerinnen nicht darüber sprechen können, weil die eben kein Verständnis dafür haben, die große Angst haben, das ihren Chef zu verraten oder zu sagen, weil sie eben Angst haben, dass sie rausfliegen oder für nicht mehr belastbar gehalten werden. Und ja, diese Effizienz ist merkwürdig. Alle versuchen immer so stromlinienförmig vielleicht zu sein, verschweigen ganz viel, was ihnen vielleicht auch Charakter gibt, was der Oberfläche Struktur geben würde. Dadurch funktioniert zwar alles ganz stromlinienförmig. Ich habe sehr, sehr viele Jahre sehr stromlinienförmig funktioniert, bis ich zusammengebrochen bin. Aber ich glaube auch, dass sich die Gesellschaft und auch die Arbeitswelt und auch die Ergebnisse, die dieser Arbeitswelt entspringen, dass denen dadurch eine gewisse Tiefe verloren geht, eine Begeisterung, ein Zusammensein. Wenn alle nur professionell sind, dann sind alle eben nur professionell und Professionalität ist schon ganz schön wenig.
Haben Sie Reaktionen auf das Hörspiel bekommen, Reaktionen vielleicht sogar auch von Mitpatienten?
Einige Mitpatienten und Mitpatientinnen sind gekommen, um sich meine allererste Lesung anzusehen. Ich glaube 6 oder so. Das war so eine richtige Fankurve. Die haben auch an den richtigen Stellen gelacht, an denen alle anderen vielleicht eher schockiert waren. Und ich bekomme relativ viele Rückmeldungen von Leserinnen und Lesern, noch mehr Leserinnen als Lesern, die sich, oh Gott, das soll jetzt nicht überheblich klingen oder so, aber die sich bedanken, dass ich A, so offen gewesen bin, B, aber auch zum Teil Worte gefunden habe für Dinge, die sie in ihrem eigenen Kopf haben und da vielleicht nicht rausbekommen, weil Sprache ist bei psychischen Problemen ein mächtiges Instrument. Man kann etwas nehmen, was schamlos ist und was waberig ist und entgrenzt und kann dem einen Namen geben und ihm damit auch eine Form geben. Und damit ist es natürlich leichter zu halten, leichter im Blick zu halten.
Herzlichen Dank, Benjamin Mark. Das Hörspiel, wenn das noch geht, kann es nicht so schlimm sein, von Benjamin Mark, entstand als Produktion für den Norddeutschen Rundfunk. Regie geführt hat Iris Drögekamp. Hier bei uns im Deutschlandfunk ist das Hörspiel zu hören an diesem Samstag um 20.05 Uhr. Wir kommen zu den Hörspielpremieren im Juni. Unsere Gastkritikerin Gabi Hartl stellt ihre persönliche Auswahl vor.
Vor 5 Monaten stand ich an einem offenen Grab. Der Friedhof lag eingebettet in die wellige Landschaft des Moseltals und war umstanden von winterlichen Apfelbäumen. In dieser schönen Gegend hatte der Verstorbene seine 97 Lebensjahre zugebracht und nun waren hier mehr als 100 Leute versammelt, um sich von ihm zu verabschieden. Als die Freunde und Verwandten sich dann später beim Kaffee und Kuchen temperamentvoll Geschichten erzählten, wurde die Trauerfeier zu einem Fest des Lebens. Dass ein letzter Weg oft ganz anders aussieht, wusste ich natürlich. Doch Einsam stirbt öfter von Gesche Pining verwandelte dieses theoretische Wissen in Erfahrung.
Ein Einsamer ist nun gestorben. Was bleibt zu sagen?
Die Welt von dann bis dann betrachtet. Zum Abschied keiner da.
Was bleibt zu sagen und für wen?
Schon die ersten Sekunden dieses Hörspiels setzen einen klaren Fokus, der das gesamte Stück bestimmt. Unmittelbar und doch sehr leise konzentriert er die zutiefst menschliche Geste, mit der die Autorin die Gruppe der einsam Verstorbenen posthum ins Zentrum unserer Aufmerksamkeit rückt. Kein lauter Ton, keine künstlerisch schrille Pose kommt vor in diesem Requiem, wie das Hörspiel im Untertitel verdientermaßen heißt. Basierend auf den Recherchen für ein Feature, das sie im vergangenen November für den Bayerischen Rundfunk schrieb, stellt die Autorin nun eindringliche Fragen. Wie konnte es zu einem solchen Ende kommen? Gab es keine Familie, keine Bekannten? Das Hörspiel bettet diese Fragen in einen Erzählraum, der respektvoll Distanz zu den Figuren hält.
Ein Einsamer ist nun gestorben.
Was bleibt zu sagen und für wen?
Nicht alle Toten geben Auskunft.
Was bleibt, das bleibt.
Ein Einsamer ist nun gestorben, das bleibt.
Nur das?
Ein Einsamer ist nun gestorben, das bleibt.
Stilistisch arbeitet Piening, die auch Regie führte, mit einem reichen Formenrepertoire, bestehend aus fiktionalen, dokumentarischen, lyrischen und musikalischen Mitteln. Jede Szene ist in eine ikonische Ausdrucksform gefasst und lebt in einem eigenen akustischen Raum. So schraubt sich das Hörspiel mit jeder Minute tiefer in mein Bewusstsein.
Eine Leiche im Keller. Beim Umzug des Nachbarn gefunden. Der räumt sein Kellerabteil auf. Stapelt und schichtet, entsorgt und sortiert. Ganz langsam lichtet sich das Chaos. Gibt den Blick auf den Nebenraum frei. Ein ebensolcher Keller. Begrenzt von einem Lattengitter. Der Nachbar sieht dort jemanden sitzen. Ganz ruhig auf einem Klappstuhl. Der Anblick irritiert. Der Nachbar schaut genauer hin, schaut lange durch die Streben. Und wirklich sitzt da wer? Wahrscheinlich ist's ein Mann. Sitzt dort eine halbe Ewigkeit, im Keller auf dem Klappstuhl und ist dabei gestorben. Und keiner hat's gemerkt.
Piening nutzt scharfe Perspektivwechsel. Vom knappen Spotlight zum ausführlichen Bericht. Vom Chor zur Selbstauskunft eines Toten. Fehlgeschlagene Kontaktversuche eines Nachbarn führen in Dialogszenen exemplarisch vor, wie einer immer tiefer in die Einsamkeit gleitet. Dann wieder berichten Experten für einsame Tode von ihrer Arbeit. Piening hat erkannt, und ich mit ihr, dass dieses erschütternde Thema durch emotionales Überdrehen nur verloren hätte. Durch die strenge, rhythmische Komposition aller Erzählfragmente erreicht sie, dass anonyme Einzelschicksale, wie wir sie als Meldung auf vermischtes Seiten lesen können, schrittweise menschliche Gestalt annehmen. Einsam stirbt öfter, ein Requiem, ist ein beeindruckendes Plädoyer gegen die Ächtung der Einsamkeit, einem Zustand, unter dem Millionen leiden, sofern er nicht selbst gewählt und zeitlich begrenzt ist.
Wer geht? Sieht im Durchschnitt anthropologisch und kosmisch mehr, als wer fährt. Ich halte den Gang für das ehrenvollste und selbstständigste in dem Manne und bin der Meinung, dass alles besser gehen würde, wenn man mehr ginge.
Von einem ganz anderen psychischen Zustand, aber ebenfalls als poetisches Soundkunstwerk gestaltet, erzählt Ruth Johanna Benraths Hörspiel »Wir gehen, ein Leben lang«. Eine Begegnung mit Hans-Jürgen von der Wense. Bereits im Untertitel verweist es auf eine Form, in der die Autorin seit einiger Zeit zu Hause ist. Die Selbsterforschung in der Auseinandersetzung mit einem verstorbenen Vorläufer. Nach dem vielbeachteten Stück »Geh dich dichtig«, Hörspieldialog mit Elfriede Gerstel, schreibt Benrath nun eine Annäherung an den manisch beseelten Wanderer und Weltensammler, auf dessen wunderbares Werk gar nicht oft genug hingewiesen werden kann. Die Leidenschaft für das Gehen, die Freude, ja fast schon Sucht nach dem Zusammenspiel von Muskeln, Sinnen und Bewusstsein, von Assoziationskraft, Konzentration, Inspiration und Erinnerung ist bei vielen Autoren festzustellen. Eine Art Urtext ist der Spaziergang nach Syrakus im Jahre 1802 des eingangs zitierten Johann Gottfried Säume, der in von der Wenses Werk gut ein Jahrhundert später spürbar nachhallt.
Stadt. Besehen. Wildnis. Angst beim Wandern. Oder die Angst vor der Wildnis. Urälteste. Eine uralte Furcht und Bangigkeit, die wieder in uns aufwacht, aufbricht. Wir gehen schnell, wankend, stieren und reden irre.
Sonntag waren wir auf dem Meißner, gegen den Sturm an, über die wildesten Felsen. Und das ist unser wahrer Zustand, diese starke, freudegroße Bewegung im Wind mit Sonne.
Festhalten der Sonne an der kurzen Leine, sie hier aufs Papier bannen, Antwort auf alle Fragen und husch, weg ist sie, eigenwilliges Tier.
Der motorische Akt des Gehens und des Kopfdrehens beim Gehen fällt bei von der Wense zusammen mit dem Rhythmus des Schreibens. Eines Schreibens draußen in der Natur. Hier lebt er seine grenzenlose Neugier auf die Welt und macht sie in einem geradezu alchemistischen Vorgang zur Sprachkunst. Ruth Johanna Benrath folgt ihm, wie wir eben hörten, von ihrem Berliner Schreibtisch aus. Sie prüft gewissermaßen den Wind seiner Texte und spannt ihr Stück netzartig zwischen drei Stimmen auf. Die erste spricht Wenses Wandertexte, die zweite Texte der ihm hinterherdenkenden Autorin und eine dritte zeigt mit größerer Nüchternheit Wenses Auffassung von Natur mithilfe seiner unzähligen Fotos. Reine Landschaft im Äther nannte er diese Arbeiten. Ein schöner Begriff, der gut auf dieses Hörspiel passt, in dem Christine Nagel, gewohnt sensibel für den Stoff, Regie führt.
Es Spheromant. Wer wandert, wird selbst zur Landschaft. Er wird Wolke oder Fluss. Er ist Spheromant. Der gleichmäßige Regen, wenn ich neben ihm wandere, wird er mein Freund. Ich bin ein Pulsschlag der Elemente, des Wassers, der Luft.
Freue dich. Heute hast du Zeit. Einen Qualitätsbleistift mit Bissspuren. Überflüssige Buchstaben. Freu dich doch, dass du nicht schon längst umgekippt bist vor lauter Zweifeln und nicht beantworteten Fragen.
Wie von der Wense selbst gliedert Benrath das meandernde, mitreißend ausufernde magische Werk alphabetisch in Schlagworte und bändigt damit die großartigen Höhenflüge seines freien Geistes, ohne sie zu beschneiden. Die Unterlegung der Sprachflächen mit Field Recordings und Kompositionen von Mario Bertoncini machen dieses Hörspiel zu einer beglückenden Begegnung mit einem großartigen Bewusstsein. Benraths dialogischer Ansatz gehört formal in den Bereich der künstlerischen Forschung. Da kommen sich Fragende und Befragte sehr nahe. Und ich erfahre während ihrer Entdeckungsreise über 88 Minuten auch viel über Benraths Sprach- und Naturverständnis selbst.
Gabi Hartl war das mit ihren aktuellen Hörspielempfehlungen. Einsam stirbt öfter von Gesche Piening läuft am 12. Juni auf Bayern 2. Und das Hörspiel von Ruth Johanna Benrath, wir gehen ein Leben lang, eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur und HR, ist am 7. Juni im Hessischen Rundfunk zu hören. Man kennt ihn als Musiker und auch auf der Theaterbühne war er bereits zu sehen. Mit dem Theaterkollektiv Rimini Protokoll hat er gearbeitet, hat Songs mit dem deutsch-türkischen Hip-Hop-Star Kila Hakan produziert und auch das Berliner Gorki Theater ist eine der Bühnen, die er regelmäßig betritt. Volkan T. ist sein Name, Musiker, Performer, Schauspieler, Gründer eines eigenen Musiklabels und inzwischen auch Hörspielmacher. Sarah Murrenhoff stellt ihn vor.
Es ist mittlerweile der Brenner. Der Türke kann besseres Deutsch als du, Penner. Eine ganz klare Ansage: Sprich Deutsch oder stirb. Oder lass es sein, schmeiß das Mais weg. Du bist zwar dabei, aber sprich Deutsch oder stirb. Ist die Devise, du Penner, hast es nicht gecheckt. Du bist super schlecht. Sprich Deutsch oder stirb. Die zweite Möglichkeit wäre die beste für dich. Du Hund ist gleich. Sprich Deutsch oder stirb. Du Hund, komm, mach es uns gerecht.
Wer hat das schon? Street Credibility und Ansehen im Kulturbetrieb. Er mag es, Grenzen zu sprengen. Volkan T., Volkan Terror oder Volkan T. Error. Die Liste der Künstlernamen ließe sich fortsetzen. Und es ist, als verberge sich hinter jedem Namen eine weitere Identität. Die einen kennen Volkan T. als Rapper, der neben Figuren wie Killer Hakan die deutsch-türkische Hip-Hop-Szene mit aufgebaut hat. Andere kennen ihn als Performer aus der postmigrantischen Theaterszene in Berlin. Wieder andere kennen ihn als Metalhead oder als Hörspielmacher. Und er selbst macht sich 0,0 aus Schubladen.
Also ich habe auch verschiedene Phasen in meinem Leben durchgemacht, wo man natürlich auch überlegt, ist man zum Beispiel Moslem, ist man kein Moslem. Und das ist auch wie mit der Musik. Ich habe das mit der Musik auch gemerkt immer, wo gehört man hin? Weil viele Leute immer sagen, du kannst nicht Metal machen und kannst auch nicht Hip-Hop machen. Das geht nicht, weil das sind grundverschiedene Sachen. Genauso wenig wie du Deutscher oder Türke sein kannst. Aber ich finde, es geht beides sehr gut. Und ich würde auch behaupten, dass ich in beidem auch sehr kredibil bin und dass mich auch die Leute akzeptieren. Ich kann eigentlich meine Identität frei wählen jeden Tag. So sehe ich das. Oder auch nicht.
Spätestens seine Tattoos über beide Arme und seine Akkorde auf dem Bass verraten es. Volkan Terror steht auch für Metal. Genauer für Black Metal.
Ich wandere von Identität zu Identität, von Religion zu Religion, von einem Genre ins andere Genre. Hast du was dagegen? Ich habe kein Problem mit mir. Die anderen sind es, die Probleme machen oder mit mir ein Problem haben. Freiheit kenne ich nur aus dem Wörterbuch. Freiheit existiert nicht. Es gibt immer jemanden, der etwas dagegen hat. Jemanden, der alles besser weiß. Die Welt besteht nur aus Stereotypen. Die Welt ist der Stereotyp. Für alles muss man sich rechtfertigen. Selbst der krasseste Black Metal, Punk, Anti, Anarchist, was auch immer, entpuppt sich am Ende als...
Black Metal Muslim heißt das Hörspiel, das Volkan T. Error 2019 für den WDR geschrieben hat. Es ist eine künstlerische und musikalische Antwort auf einen Teil der deutschen Black Metal-Szene, der die Auffassung verbreitet, dass Muslime keinen Black Metal machen können, weil sich Black Metal auf die Figur des Satans beziehe. Und die sei im Koran nun mal eine andere als in der Bibel. Und wenn es um Rassismus geht, fühlt sich Volkan Terror erst recht herausgefordert.
Und wenn ich natürlich sowas merke, dann drücke ich da extra nochmal rein. Also das ist für mich selbstverständlich auch eine Ansage. Das sage ich ganz ehrlich. Die können erzählen, was sie wollen. Und so war ich auch schon immer. Mich interessiert nicht, was andere denken oder sagen. Ich lasse mich ungern diktieren von Leuten. Das machen aber sehr viele Leute, auch im Kulturbereich halt. Ja. Man wird oft zensiert, man wird diktiert. Man darf das machen, aber das trotzdem nicht sagen. Und ich bin ein Typ, der sagt, ich sage alles das, was ich denke. Und wenn jemand meint, er hat ein Problem damit, dann er weiß, wo er mich findet. Man kann mich relativ einfach finden und dann soll er sich halt vor mich stellen und das mir ins Gesicht sagen.
Was es mit Satan und Iblis auf sich hat, also vergleichen kann man sie auf jeden Fall. Iblis ist ja die Figur, die dann im Koran auftaucht und zwar 11 Mal an 11 verschiedenen Stellen. Und heißt manchmal Iblis, manchmal Scheitan. Das ist eigentlich die gleiche Figur. Und hergeleitet ist aber diese Idee vom Teufel, vom Widersacher, kommt schon ursprünglich aus dem Christentum und wo es ganz verstärkt auftauchte, der Teufel, also ist ganz verstärkt personifiziert im Christentum aufgetaucht, hat aber seine Anfänge im Alten Testament. Ich weiß nicht, ein Geistlicher in Spanien hat sogar gesagt, er sei der Teufel, der Antichrist. Und hat behauptet, Mohammed sei im Jahre 666 gestorben. Das wäre schon die Teufelszahl und damit auch ein Zeichen, dass Mohammed der Antichrist ist.
In die doku-fiktionale Handlung webt Volkan Terror echte Interviews ein. Zum Beispiel mit einer Islamwissenschaftlerin oder mit Personen aus der Metal-Szene in Istanbul. Und zeigt damit, der Kontext von Black Metal reicht weit über Deutschland oder das Christentum hinaus. Und ganz zentral bleibt immer die Musik. Seine Hörspiele lassen sich durchhören wie Alben mit unterschiedlichen Tracks und wiederkehrenden Motiven.
Also ich glaube, dass ich sehr unorthodox arbeite. Also ich arbeite so, als würde ich einen Song zusammenbauen. Ich sammle erst das ganze Material ein. Natürlich gibt es eine Struktur und natürlich gibt es auch einen Text. Und dann ist es ein bisschen eine Gefühlssache, wo ich jetzt das Gefühl habe, dass etwas mit Musik unterlegt werden muss oder dass ein schneller Cut zum Beispiel sein muss. Also ich versuche, dass nach meinem Gefühl zumindest, dass es wie ein ganz langer Song funktioniert. Das ist so meine Idee und ich versuche auch ein bisschen so immer rum zu experimentieren. Ich denke gar nicht jetzt so Hörspiel-theatermäßig, textlastig, sondern vielleicht mehr als so eine Form von Installation. Ich mag diesen Naturalismus in Hörspielen zum Beispiel nicht. Für mich ist es mehr eine Kunstform, die man nutzen sollte eigentlich.
Für die Musik in Black Metal Muslim hat Volkan Terror extra eine Band gegründet. Ottoman Torture nennen sich die drei Musiker. Mit dem Untertitel The Most Extreme in Oriental Music, weil sie Metal mit klassischen türkischen Instrumenten spielen.
Ja, also Humor ist erstmal definitiv sehr wichtig. Also wenn ich jetzt irgendwie ernsthaft hingehen würde und die Leute anschreie, macht das eigentlich keinen Sinn. Aber wenn man die Leute ein bisschen vorführt, dann denken die anders auch darüber nach. Und dieses Klischee zum Beispiel mit so Straße, damit muss ich immer umgehen. Ich bin nicht so, also meine Eltern waren nie so. Ich komme eigentlich aus einer Aristokratenfamilie. Aber egal, wo ich auftauche, sage ich mal, ist das erstmal mein Brandmark. Denken alle Leute, ah, Volkan hier aus dem Ghetto. Höchstpersönlich ist natürlich nicht so, aber vielleicht sehe ich auch nur so aus, ich weiß es nicht. Aber ich mag das einfach, damit zu spielen.
Volkan Terror heißt mit bürgerlichem Namen Volkan Türeli und wurde 1973 in Tauberbischofsheim geboren. Er wuchs auf in Frankfurt am Main, wo er zuerst Hip-Hopper, dann Metaller und später Hausbesetzer und Steineschmeißer wurde. In den 90ern zog es ihn nach Berlin-Kreuzberg, in der Hoffnung, seine musikalischen Identitäten dort verbinden zu können. Er studierte Ethnologie, Politikwissenschaften und Soziologie, wurde Vater und mit der Zeit immer mehr von Theaterhäusern angefragt. Seine Tochter studiert inzwischen selbst Theaterwissenschaften.
Ich frage auch meine Tochter immer, wie sie es fand. Das ist für mich dann auch sehr wichtig. Also eigentlich so als Input. Also mich interessiert weniger, was Dramaturgen oder andere sagen, als vielmehr, was meine Tochter zum Beispiel sagt oder auch mein Sohn und ob es denen gefällt oder nicht gefällt. Damit kann ich dann mehr anfangen und habe ich auch mehr Vertrauen darin. Also wenn denen etwas peinlich ist oder so, dann sagen die das auch. Das kommt auch manchmal vor.
Klar, denn Gelegenheiten zur Provokation lässt Volkan Terror nicht ungenutzt. Wenn er sich auf Performances etwa ein Hitlerbärtchen aufmalt und seinen Spott über German Angst herausschreit.
Wovor haben Sie Angst?
Vor Döner. Ich sehe, spüre, schmecke, rieche jeden Tag den verfickten Döner. Sogar in meine Träume ist dieser Döner schon eingedrungen. Ich sehe einen übermächtigen, riesigen Döner-Drehspieß von 120 Kilogramm. Wie er auf mich, also in meinen Träumen bin ich immer die Currywurst ohne Darm von nur 85 Gramm rauffällt. Ich probiere die Last zu tragen, doch er ist zu schwer. Ich werde zerquetscht, ich ersticke.
Unangepasst, aggressiv, rau. Politisch auf keinen Fall korrekt und immer ein bisschen over the top. Warum Volkan T. immer wieder auf solche Rollen zurückkommt?
Ja, ich glaube, dass ich solche Rollen besonders gut kann und dass ich auch provozieren kann, ohne dumm zu wirken. Ich muss auf eine Art und Weise immer irgendwie ich sein und ich weiß auch noch nicht mal, ob das eine Figur ist, aber auf jeden Fall ist es so ein Teil von mir. Also ich bin wirklich so auch. Das wissen viele Leute nicht, sage ich jetzt heute zum ersten Mal.
Sarah Murrenhoff porträtierte Volkan T., Musiker, Performer, Schauspieler und Hörspielmacher. Im Hörspiel machen wir uns darüber regelmäßig Gedanken. Wie bringen wir die Dinge zum Klingen? Wie machen wir eine Umgebung hörbar? Woraus setzt sich der Sound einer Geschichte zusammen? Antworten auf diese für einen Hörspielmacher essentiellen Fragen hat Ulrich Bassange in einem Buch des Musikwissenschaftlers Rainer Bayreuther gefunden. Was sind Sounds? Eine Ontologie des Klangs.
Ein Klang kann laut, schrill, verklungen, wummernd, flötend, angenehm, donnernd, hallig, aus der Werkstatt von dort drüben kommend, einen Schalldruck von 0,07 Pascal aufweisend, stumpf, langgezogen, tief, ein Frequenzband zwischen 16 Hertz und 30 Hertz habend, gleichbleibend und vieles mehr sein. Ein Sound hat unendlich viele Eigenschaften, weil er in unendlich vielen Hinsichten erfasst werden kann. Je nach Hinsicht charakterisieren sie ihn unterschiedlich umfassend. Manche Eigenschaften beschreiben nur einen begrenzten Aspekt. Andere sind globaler und reichen wie donnernd und eventuell auch wummernd sogar aus, um das Klangereignis-Individuum als Ganzes zu charakterisieren.
Was sind Sounds? Fragt Dr. Rainer Bayreuther, Professor für Musikwissenschaft und Sound Studies an der Staatlichen Hochschule für Musik in Trossingen. Mit dieser Frage begründet er eine Ontologie des Klanges, also die Lehre von dessen Wesen. Eingangs spricht er polemisch von den sogenannten Kulturwissenschaften und dem Versagen der Musikwissenschaft, das Wesen des Klingenden zu verstehen, denn sie beschäftige sich mit dem klanglichen Handeln. Könnte ich mich, angezogen von der verfänglich einfachen Fragestellung wie die Motte vom Licht, mit der Rezension dieses Buches verhoben haben? Ontologie ist nicht gerade mein starker Anzug, wie die Amerikaner sagen, aber von vorn. Denn die erste Zusatzfrage, die sich mir beim Lesen der titelgebenden Frage stellt,
was sind Sounds?
Ist eine einfache. Warum sagt der Professor Sounds, nicht Klänge oder meinetwegen Geräusche? Die ausdifferenzierte Antwort gibt Rainer Bayreuther in seiner Einleitung.
Zwischen den Begriffen Klang und Geräusch sehe ich keinen ontologischen Unterschied. Auf phänomenologischer oder psychoakustischer Ebene mag man je nach Sinn und Zweck eine Unterscheidung treffen. Für eine Klangontologie, die auf der Einsicht beruht, dass Klänge Dinge sind, sind eben alle Klänge Dinge, gleich ob sie in der Wahrnehmungsforschung eher als Klänge mit Geräuschanteil oder als Geräusche mit Klanganteil gelten. Dass sich gerade in Zeiten digitaler Medien, denen es einerlei ist, ob die medial repräsentierte Entität dem einen als Klang und dem anderen als Geräusch gilt, das nivellierende englische Wort Sound ausbreitet, ist der schönste Anlass, es zu den Ehren eines deutschen Buchtitels kommen zu lassen.
Klänge sind also Dinge, zumindest für die Ontologie. Interessant. Der richtige Zeitpunkt für den Nichtphilosophen, zurück zu den Wurzeln zu gehen. Die Philosophie bietet drei Kategorien zur Erfassung der Welt an. Erstens
Dinge.
Zweitens
Ereignisse.
Drittens
Eigenschaften.
Folglich ist dieses Buch dreigeteilt. Klänge als Dinge, Klänge als Ereignisse und drittens, ein wenig überraschend, gibt es Klangeigenschaften überhaupt? Klänge sind Individuen, meint Bayreuther. Individuen, die durch Eigenschaften charakterisiert werden können. Also sind sie selbst keine Eigenschaften. Aber sind sie nicht Ereignisse? Es donnert, es rappelt, es pfeift, es zischt. Sind das nicht prozesshafte Geschehnisse? Das Ding ist dieser Klang. Das Ereignis ist sein Klingen. Die Eigenschaften dieses individuellen Klangs, er klingt hoch, synthetisch, obertonarm, statisch. Seine Bezeichnung lautet Sinuston. Im Englischen und Deutschen existieren rund 80 Prädikate für die Charakteristik. In diesen Bezeichnungen kann sich aber eine Ontologie des Klanges nicht erschöpfen. Letztlich, meint der Autor, muss man immer und zuallererst hören. Ohrwaschel auf. So einfach und so schwierig ist das.
Das Buch könnte einer Anwendungsontologie dienen, ist aber selber keine.
Klänge sind Individuen, aber sie sind auch Ereignisse, wie Bayreuther ausführt. Warum also nicht sagen?
Klänge sind Klangereignisindividuen.
Musiker verfügen über ein erweitertes Fachvokabular, magische Kürzel, die das Was und Wie des Klangerzeugens umschreiben. Streicher kennen zum Beispiel
Ricochet,
das Springenlassen des Geigenbogens.
Bartok Pizzicato,
Das Knallen der Saiten aufs Griffbrett übrigens schriftlich niedergelegt im Barock bei Heinrich Ignaz Franz von Bieber.
Flautando.
Der obertonarme, an eine Flöte erinnernde Klang des Bogens nahe dem Griffbrett. Letztlich sind dies alles Vortragsbezeichnungen bzw. Spieltechniken, die innerhalb ihres definierten Rahmens mit geringer Varianz abrufbar sind. Außerhalb der musikalischen Welt können sich auch Musiker ebenso wie andere Menschen nur schwer vorstellen, wie etwas laut einer Beschreibung klingt. Als Krücke gibt es das Tagging, eine Auszeichnung der Eigenschaften von Klängen.
Es liegt im tiefsten Wesen der Digitalisierung, alle Entitäten eines Gegenstandsbereichs als Content in Datenbanken zu erfassen und für Suchanfragen bereitzustellen. Damit das Datenmanagement reibungslos funktioniert, müssen die Tags und Labels der Datenbanken sauber konstruiert sein.
Was die wesensgemäße Beschreibung der Sounds angeht, pflegt der Autor eine gesunde Sprachskepsis.
Sicher, Sprachen sind souverän, klingende Dinge und Klangeigenschaften zu konstruieren. Sie benennen etwas, das klingt, einen Plattenspieler, ein Gebläse, eine Krähe, eine Ventilklappe der Klarinette. Sie fixieren damit oft die Phänomenalität, in der die Klangquellen gegeben sind. Der spielende Plattenspieler, das blasende Gebläse, die krähende Krähe, die klappernde Ventilklappe. Aber wir werden sehen, dass die sprachliche Konstruktion von Dingkategorien für das Verstehen des Seins von Sound unerheblich bleibt.
Hier gilt es nicht, die Klangquelle oder die Art und Weise der Erzeugung mit dem Klang selbst zu verwechseln. Weit ist der Bogen, den diese Klangontologie spannt. Der Ostermorgen in Goethes Faust mit seinen Klängen des Klopfens, des Glockenläutens, des Singens wird ebenso mit dem ontologischen Stethoskop untersucht wie das Geräusch des roten BMW-Motorrades aus der Nachbarschaft. Bayreuther beruft sich auf Aristoteles, auf Augustinus und dessen Traktat De Musica, auf Friedrich Nietzsche, den Musiker unter den Philosophen, auf den futuristischen Lärmtheoretiker Luigi Rossolo, den Soundscape-Forscher Murray Schafer und nicht zuletzt den Kulturwissenschaftler Friedrich Kittler. Das Buch streift die 1890 erschienene Tonpsychologie eines Karl Stumpf und eine Masterarbeit über Innenraumgeräusche bei PKWs, hört mal kurz in Martialisches wie die Odyssee oder Ernst Jüngers Frontromantik rein, nicht ohne mit einem soliden Heidegger-Unterfutter aufzuwarten. Das Buch spricht also philosophischen Tacheles. Um in der Terminologie des Autors zu bleiben, es istet gewaltig. Dennoch hat es auch einen Unterhaltungswert, der verdankt sich den sogenannten Scholien, Einschüben, die die Theorie auf oft unerwartete Weise sättigen und kontrastieren. Was sind Sounds, bietet lohnende Lektüre für die Klangforscherin und den Klangforscher, ob Amateur oder Profi.
Ulrich Bassange stellte das Buch von Rainer Bayreuther vor. Was sind Sounds? Eine Ontologie des Klangs ist der Titel des Bandes, der im Transkript Verlag erschienen ist. Und das war es für heute hier vom Hörspiel im Deutschlandfunk. Für Ihr Interesse dankt Sabine Küchler.